In dieser Episode von Midlife Living in Full Expression geht es um die Frage, die viele Menschen in der Lebensmitte bewegt. Oft leise, manchmal schmerzhaft, aber auch voller Hoffnung. Was passiert, wenn wir das Bild vom Alter neu schreiben? Nicht als Abstieg, sondern als Aufbruch. Meine Gästin ist Greta Silva. Mutmacherin, Bestsellerautorin, YouTuberin, Podcasterin, Unternehmerin, Model und das alles nicht trotz ihres Alters, sondern mitten darin. Greta hat mit 48 ein Unternehmen gegründet, mit 60 als Best Ager Model Klischees gesprengt, mit 66 ihren YouTube-Kanal gestartet und seitdem Hunderttausende mit ihrer Lebensfreude angesteckt. Sie steht für ein selbstbestimmtes, kraftvolles Bild vom Alter, jenseits von Mangel, Unsichtbarkeit und Rückzug. Und wir sprechen über stereotype Vorstellungen und persönliche Neuanfänge, über Falten und Freiheit, über das Geschenk des Alters und was es braucht, um morgens aufzuwachen wie an einem Kindergeburtstag. Was also heißt es, nicht älter zu werden, sondern weiterzuleben? Warum ist Gedankendisziplin manchmal besser als Botox? Und wie gelingt es, mitten im Leben den inneren Aufbruch zu wagen? Heute spreche ich mit einer Frau, die zeigt, die zweite Lebenshälfte ist keine Wiederholung. Sie ist eine eigene Geschichte. Also viel Freude beim Zuhören. Ach, Greta, wie schön, dich hier bei mir im Zippelhaus zu haben und freue mich sehr. Willkommen erstmal.
Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass wir uns nach so langer Zeit hier mal wiedersehen und hier abtauchen in Gespräche. Also bin gespannt, was da Schönes bei entsteht.
Ja, dass auf jeden Fall was Schönes wird, da bin ich mir sehr sicher. Mhm. Und in der Tat, vielleicht für alle Zuhörenden, wir haben uns, glaube ich, wirklich vor 6 Jahren das letzte Mal gesehen, weil es war vor der Pandemie noch.
Das weiß ich noch. Ist ein bisschen her.
Ja, ist ein bisschen her. Und von daher, ich beobachte immer wieder, was du so in die Welt bringst und bin ganz begeistert und umso mehr gerade jetzt für das Thema. Es ist ein Geschenk, dass wir wieder zueinander
kommen. Ja, ich fühle mich da auch sehr beschenkt und abgeholt und also sehr, sehr schön. Ich freue mich, hier zu sein.
Dann starten wir mal gleich, weil es gibt eine Frage, die ich gerne allen, die hier zu Gast sind, stelle. Und zwar, ich würde so gerne wissen, wer du denn bist morgens, wenn du aufstehst, ohne jegliche Form von ich müsste jetzt das und das tun oder ich bin das und das, sondern ja, wer ist denn Greta, wenn du morgens aufstehst und noch diese Zeit für dich hast, bevor du dann in den Alltag einsteigst?
Also ich versuche schon, den Tag sehr bewusst zu gestalten. Klar kann es passieren, dass ich von irgendeinem Traum noch in Stimmung bin. Nicht häufig, aber das gibt es, wo man sich fragt, wo kommt denn diese Stimmung her? Und ich habe mir tatsächlich mal eine Messlatte gelegt, wie ich morgens aufstehen möchte. Und nicht immer gelingt es mir, so lange im Bett zu bleiben, bis das Gefühl da ist, nämlich wie beim Kindergeburtstag. Ich weiß, es wird was Schönes passieren, aber ich weiß noch nicht was. Und dann sind wir eigentlich schon richtig gleich in den Themen drin. Also bitte, du musst mich stoppen, wenn ich hier loslege. Also
leg los.
Ja. Und zwar habe ich das abgeleitet von dem, was die Hirnforschung ja heute messen kann, wir aber schon ganz lange wissen. Früher hieß es, egal was du denkst, du wirst recht behalten. Und dann kam dieses Self-Fulfilling Prophecy, sowas. Und die Hirnforschung sagt heute, egal was du denkst, du wirst recht behalten. Nee, das war ja der Satz von früher. Dein Gehirn wird alles tun, damit du recht behältst. Ich wiederhole diesen Satz nochmal. Dein Gehirn wird alles tun, damit du recht behältst. Und da muss man jetzt gleich mal so ein Alltagsbeispiel sich vorstellen. Wenn man sich schon mal für eine Automarke, für eine Hunderasse entschieden hat oder wer von euch schon mal schwanger war, der kennt das auch. Ab sofort sieht man alle Kugelbäuche auf der Straße und sieht auch, dass die Hunderasse und die Automarke schon viel häufiger da war. Und jetzt kommt, man könnte sagen, diese Gemeinheit. alles war vorher schon da. Unser Gehirn hat es ausgeblendet. Wir haben es nicht gesehen.
Ja.
Und das macht es auch, wenn wir etwas Negatives erwarten. Wenn wir sagen, das Alter ist doof, dann sehen wir unsere Chancen nicht. Mhm. Dann blendet unser Gehirn das aus. Und wenn ich aber morgens aufstehe und sage, es ist wie Kindergeburtstag, ich weiß noch nicht, was passiert, aber es wird was Tolles sein, dann müssen da, ob das Synapsen sind oder wer auch immer da oben im Gehirn, muss mir das Gänseblümchen im Rasen zeigen, muss mich aufmerksam machen auf das Vogelkonzert. Und all meine Chancen, das ist mir wichtig. Ich möchte es sehen, ich möchte wählen können und ich möchte nicht, dass mein Gehirn, nur weil es glaubt, oh, ist ja uninteressant und nee, da kommt auch sowieso nichts mehr, ich bin ja jetzt so alt, nicht? Also da kommt ja auch gar nichts mehr an Chancen, es mir nicht zeigt. Ich höre dann auch nicht, so heißt es, die aus Versehen nette Bemerkung meines Kollegen, den ich doof finde. Das nehme ich nicht wahr. Muss man sich mal vorstellen. Also das heißt, selber da oben diese Bilder zu verändern, aber da kommen wir bestimmt auch noch hin, wie wichtig Altersbilder sind, sonst springe ich hier schon gleich wieder zum nächsten Thema. Julia, es ist also
genau,
wirklich
wir bleiben
schlimm.
Mal kurz da, wo du noch gerade in den Tag startest, weil, wie ich sagte, ich stelle ja diese Frage wirklich jedem Gast, jeder Gästin. Und es ist immer wieder phänomenal, was kommt. Aber dieses jetzt, was du sagst, ist schon mal sehr, sehr tief. Ich mag das noch vielleicht für uns alle oder nur für mich. Wenn du diesen Gedanken hast am Morgen, sitzt du da schon, ist das automatisch, wie du aufstehst? Weil da ist ja so viel Wahrheit dahinter, wie du den Tag gestaltest, gedanklich wird er auch werden.
Also das passiert meistens noch im Liegen. Aber ich habe so ein ganz dickes Lesekissen, was ich abends benutze und dann noch mit letzter Kraft dann wieder wegschmeiße zur Seite, wenn ich lese im Bett. Und morgens eben auch, da nochmal zu sitzen und so ein bisschen abzutauchen. Also ich bin nicht der Meditierer, der ins Nichts gehen kann, sondern bei mir sind es Bilder. Aber ich habe ja dankenswerterweise irgendwann mal gehört, es gibt da, ich glaube, über 30 Formen, was alles unter Meditation fällt oder so. Also mich ein bisschen in meine Welt, ist das richtige Wort, hinein zu begeben. Dann gibt es nochmal die Phase, wenn ich aus dem Bad komme, aber vorher habe ich ja schon unten meinen grünen Tee gemacht, habe schon meine so Rücken-Schulter-Gymnastik gemacht und so. Und dann bin ich angezogen und gehe nach unten. Und dann gibt es noch mal so einen Moment, wo ich mich sammle, so, wie gehst du jetzt nach unten? Also ich lebe ja mit ganz viel Gottvertrauen. Also hier alle an meiner Seite. Und dann gehe ich die Treppe runter. Also das ist noch mal so ein Moment, den ich quasi an etwas festgebunden habe. Ne? Das hatte ich im Job aber auch. Wusste ich noch, wenn ich in einen Besprechungsraum reinging, was wollte ich, da ich über die Schwelle ging oder so, also, oder wenn ich heute auf der Bühne stehen darf und so, wie gehe ich da rauf? Ne? Das ist morgens auch, dieses einmal nochmal ausrichten und nicht so reingehuschelt oder so, sondern ein toller Tag und was kann ich selber da mitbestimmen und daraus machen und ich hatte lange nicht mehr dran gedacht. Es trat neulich nochmal wieder auf, ich habe eine ganze Nacht damit verbracht, weil ich das nicht in mein Gehirn kriegte, dass dieser Satz, ich habe keine Zeit, ein negativer Glaubenssatz sei. Ich dachte, ich spinne doch. Es ist doch so. Ich habe doch dann wirklich keine Zeit. Und so, also es dauerte ewig, bis ich verstand, 24 Stunden sind 24 Stunden. Und es verzögert sich was. Ich sag mal, ich stehe im Stau. Dann kann ich das jetzt so sehen. Okay, ich weiß, da hinten wird's eng beim nächsten Termin oder so. Aber diese Zeit, die habe ich jetzt geschenkt bekommen. Was machst du jetzt mit dieser Zeit? Willst du dich jetzt aufregen? Und dann hatte ich ein kleines Heftchen mit Bleistift da im Auto liegen und habe dann Gedichte geschrieben. Ich musste für mich bewusst lernen, anders damit umzugehen. Und das nur, weil irgendwo, ich weiß nicht, ob ich es gehört habe oder gelesen habe, ist schon viele Jahre her, aber das war so schwer nachzuvollziehen. Ich hatte keine Zeit, doch.
Ja.
Ich habe Zeit. Und dann war es auch so, dass wenn ich jetzt in, wenn die Termine zu eng wurden oder so, dann habe ich mir vorerzählt, ich habe Zeit. Ich habe Zeit. Ich habe Zeit. Das verändert hier drin was.
Total.
Das verändert hier drin was. Ja, ist erstaunlich.
Ja, ja, und genau, ich bleibe mal kurz bei der Zeit, weil in der Tat, es ist ja auch nur ein Konzept von uns.
Ja.
Zeit, was ist Zeit?
Absolut.
Und wir können das ja dehnen oder wir können immer hinterher hecheln. Also das
finde
ich gerade sehr, sehr wertvoll.
Ich las mal, ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr, ob das Menschen aus Afrika waren oder so. Ja, ja, ihr habt die Uhr und wir haben die Zeit.
Ja. Sehr wahr. Gut, also bevor wir das jetzt in die Zeitrichtung bringen, bringe ich uns wieder zurück,
ja.
Weil du sagtest so schön, also wir würden gerne, ich möchte gerne mit dir über Altersbilder, über Selbstbild,
ja.
Gesellschaftliches Bild von Alter und ein wenig vielleicht von dir nochmal in den Raum gebracht, wie du jetzt hier sitzt, sowieso, ich muss es mal beschreiben, strahlend. Wirklich strahlend und mit einer Ausstrahlung. Das ist es. Und genau, du bist schon mit vielen Erfahrungen hier auf dieser Erde, sag ich mal.
Ja, ich stehe jetzt mit meinen 77 in der Blütezeit meines Lebens.
Ja, ja.
Das hatte ich ja selber nie für möglich gehalten.
Ja.
Das
ja.
ist ein Geschenk, also unglaublich, ja.
Und wenn du sagst, weil das ist auch wichtig, also wenn du sagst, hättest du dir auch nicht
Nein,
so vorstellen.
Nein, überhaupt was nicht.
Ja.
Also, das ging ja bei mir, sag ich mal, vorsichtig mit 60 und intensiver mit 66 los. Also wenn andere in Rente gehen, ging ich ins Netz, machte meinen YouTube-Kanal auf, der hat jetzt über 700 Filme draufstehen und 5 Millionen Klicks und so etwas. Wenn man mir das vorher gesagt hätte, die hätte ich wirklich alle für außerhalb der Realität empfunden. Das kann gar nicht sein. Das passt nicht zu mir. Und dann muss ich auch mal sagen, wieso habe ich denn überhaupt angefangen?
Ja.
Ich hatte mich ein paar Jahre vorher von meinem Mann getrennt. Die Ehe war die schon lange sehr freundschaftlich, sagen wir mal, nebeneinander her. Und das Haus gehörte uns beiden. Das heißt, es hätte verkauft werden sollen und dann Hälfte, Hälfte. Mhm. Ich hatte erst ein paar Jahre Wohnrecht und dann wäre das der nächste Schritt gewesen. Und ich habe gedacht, ich versuche das mal. Ich möchte mal versuchen, ob ich schaffe, nochmal Geld zu verdienen und dann das Haus zu halten. Und man stellt sich vor, ich hätte genug Geld gehabt, um meinen Mann auszuzahlen. Ich hätte das alles nicht. Ich hätte das nicht erleben können. 3 Spiegel-Bestseller, Podcast. Ich darf beim Arbeitsministerium auf der Bühne stehen, bei der Wirtschaft, denen erzähle ich, was es bedeutet, alt zu sein. Das hätte ich alles nie erlebt, dass die UNO bei mir anfragt, ob sie einen Film über mich drehen können. Und der steht heute auf der Plattform der UNO, wie andere Länder mit dem Alter umgehen. Das ist doch außerhalb jeder Vorstellung. Also wenn das heißt, ja, was haben Sie denn für Vorstellungen, was so die nächsten Jahre passiert? Ich sage, so groß kann ich gar nicht denken, wie es passiert. Also ich fange gar nicht an, da irgendwelche eigene Vision Boards oder wie sie alle heißen, da fabrizieren zu wollen. Ich weiß nur, bei jedem Geburtstag, schon seit einigen Jahren, ich weiß nicht mehr, wieso das entstanden ist, stehe ich mit einem solchen Selbstbewusstsein am Esstisch und schaue in den Garten quasi. Eins weiß ich genau, das nächste Jahr wird noch toller als dieses.
Ja.
Und mit diesem Selbstverständnis und mit dieser, kann ja vielleicht auch sagen, Dreistigkeit oder mit diesem Selbstbewusstsein oder so, gehe ich da rein. Und dann kann ich, wenn ich zurückgucke, das letzte Jahr ist doch schon wieder viel toller, als man sich das je hätte ausmalen können oder ich hätte es ausmalen können. Also insofern, so gehe ich da ran.
Ja. Das möchte ich auch haben, wie man so schön sagt.
Ja.
I want that too.
Ja.
Und was ich einfach daraus lese, also auch verbunden mit dem, was du sozusagen, wie du den Tag startest, ist ja so eine Intention einfach. Es ist einfach eine Intention, sich dem setzen und die Intention folgt Fokus und Fokus
ja.
folgt dann Handlung.
Ja, genau. Also ich kann auch Menschen verstehen, die sagen, Greta, ist alles gut und schön mit dem positiven Altersbild, aber weißt du, ich arbeite ja in einer Einheit und da ist es wirklich nicht toll, was die Alten da erleben. Wie soll ich denn bitte schön ein positives Altersbild bekommen? Und dann versuche ich, dass ich sage, ja, versuch mal ranzugehen nach dem Motto, naja, wer weiß, vielleicht hat Greta ja recht oder ich bin mal gespannt. So, dann geht der Vogelkäfig schon mal so ein bisschen auf, dass da oben die Chancen gezeigt werden und das, was schön ist und das, was Geschenke sind im Alter. Da gibt's so viel. Also man macht sich nicht mehr für Quatschkram verrückt. Da gibt's Gelassenheit und so etwas. Also, da gibt es schon sehr, sehr viel.
Also in deinen Erzählungen jetzt zeichnet es, dass du durch die Situation mit deiner Trennung irgendwie so Aufwind bekommen hattest. Also das war mit eine Motivation dann für dich zu gestalten, für dich dann das Geld zu haben, dass du dann das Haus behalten kannst.
Genau.
Und trotzdem, zumindest so höre ich es nicht, hat es nicht zwingend was mit Alter zu tun, sondern das hat sich dann einfach das gesagt, okay, ich will jetzt noch mal was machen. Also ich will noch zeigen, dass ich...
Naja, ich war ja schon 66, als ich den YouTube-Kanal aufmachte. Ne? Und ich hatte keinen im Freundeskreis, Bekanntenkreis, sonst wo irgendwo, der mir sagen konnte, wie das geht. Also und ich hätte damals auch zu einer gewissen Situation auch mir gerne etwas dazu gekauft, weil ich einfach nicht weiter wusste. Es hat für mich ein halbes Jahr gedauert, bis man mich gefunden hatte. Mhm. Also einen YouTube-Kanal aufzumachen, einen Film aufzustellen, ist wirklich ganz einfach. Aber dann in diesem großen Netz gefunden zu werden. Mhm. Und erst gibt's die Tutorials, die sind dann auch irgendwann zu Ende. Und dann gibt's die Communities. Ich weiß nicht, ob die so 14 Jahre alt sind oder so ähnlich. Die sind schon so groß geworden. Und da habe ich vielleicht auch so ein bisschen Welpenschutz rückwärts gehabt, ne? Wo ich, dann hieß es, ja, Greta, mach mal das und das. Nee, sag ich, habe ich schon. Und ja, dann musst du jetzt das machen. Ja, habe ich auch schon. Ja, warum hast du das nicht gleich gesagt? Ich sage, ich kenne eure Vokabeln nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wie ihr das nennt. Hm. Ich weiß nur, da muss ich einen Haken machen oder sowas ähnliches. Also es war alles nur mit Ausprobieren. Und dann, als dann die ersten Antworten kamen und ich dann auch mein Weltbild veränderte, denn da waren ja jetzt plötzlich die, die sagten, mein Gott, Greta, bin ich froh, dass du da mal den Grauschleier vom Alter wegziehst. Das ist ja schlimm, dieses Mitleidsvolle, ne, das, oh Gott, die Arme. Und eigentlich wird sie jetzt 60 und sie war doch mal eine ganz nette Frau, als ob da irgendwas den Bach runtergeht. Das ist ja ganz erschreckend und das ist auch heute noch ganz oft.
Wie glaubst du denn, wie ist denn so das gesellschaftliche Bild von Alter, wie würdest du das bezeichnen?
Also ich schocke ja gerne so ein bisschen und war früher mit Musikstudenten hier unterwegs, die dann im Altersheim Konzerte gaben und dann habe ich ihnen schon gesagt, da sitzt gar kein alter Mensch, da sitzt das ganze Leben, die haben vielleicht auch Musikinstrumente gespielt wie ihr, aber ich muss euch sowieso mal sagen, es ist die Generation, die euer Handy erfunden hat, mit dem ihr nur rumspielen könnt. Es ist die Generation, die das deutsche Wirtschaftswunder erarbeitet hat. Und übrigens ist es auch die Generation, die zum Mond geflogen ist. Leute, was man immer sich da vorstellen mag, wie sie heute sind, das kann auch durchaus sein, gebrechlich und wie auch immer. Aber die haben genauso die Welt gerissen. Die haben genauso neue Sachen erfunden und waren ganz weit vorne wie heute. Heute geht es schneller und ne? Also das alles dreht sich schneller und so, ganz ohne Frage. Aber das waren unglaublich coole Menschen. Und jetzt bin ich auch so ein bisschen kiebig und frage, sind die gerne so gnaddelig, wenn die jetzt wo daherkommen? Oder wurden sie dazu gemacht, weil sie auch aufs Abstellgleis geschoben wurde, weil sie nicht zählten, weil es keinen Wert mehr hatte oder so? Weiß ich nicht, kann es nicht beantworten, kann jeder für sich selber beantworten, aber ich glaube, da haben wir als Gesellschaft auch ein bisschen zu beigetragen, dass sie so unsichtbar wurden und unzufrieden, aber in Wirklichkeit, also wenn ich bei mir in die Familie schaue, gerade meine Oma, mein Opa war schon gestorben, als ich auf die Welt kam, lebte also in einem Haus mit großem Garten alleine. Wenn ich in den Sommerferien da war, dann hieß das also Stachelbeeren am Ende abschneiden und Johannisbeeren abstrapseln da mit einer Gabel und sowas alles. Also sie hatte ganz viel Obst und Gemüse da. Sie war, sie hatte den Beinamen der General. Sie trug freundliches Schwarz mit Kittelschürze. und prägte auch Sprüche wie, ich brauche mir meine Fingernägel nicht zu schneiden, die arbeite ich mir ab. So, jetzt hat man so ein komisches Bild im Kopf. Aber Oma war auch diejenige, die am Wochenende im Komplett, du wirst noch wissen, was das war, dieses schmale Etui-Kleid, der Dreiviertelmantel darüber mit den Dreiviertelärmel, die Glacé-Handschuhe und dazu auf dem Kopf, zeige euch das hier ganz gerade am Mikro alles, diesen Calabresa, diesen Riesenhut. Und das in Bleu, nicht in Blau, sondern dieses strahlende Mittelblau, so rauschte Oma in die Kirche. Das war sie auch. Und ihr kann ich jetzt verdanken, dass ich mich mit 17 entschieden habe, 120 zu werden, denn sie hatte zu ihrem, ich glaube, 76. Geburtstag als ihren letzten eingeladen. Und wir Enkelkinder standen in ihrem Garten und sagten, Mensch, ist Oma denn krank? Die sieht doch ganz fit aus. Die hat 10-mal ihren letzten Geburtstag gefeiert. Wir haben das noch nicht durchschaut. Und ich fand das so bedauernswert und dachte, nee, also das muss so schlimm sein für Oma, wenn sie weiß, das ist ihr letzter Geburtstag. Ich entscheide mich heute, ich werde 120 und wenn ich damit 100 gehen muss, ist auch gut. Das heißt, ich habe so ein ganz anderes Altersgefühl und Empfinden und kann das, also ich habe das verinnerlicht, war mir ja gar nicht bewusst. Man denkt ja, was weiß ich, mit 20, 30, 40, 50 ja gar nicht daran, wie alt wird man denn eigentlich. Aber irgendwann merkte ich, ey, das habe ich so übernommen. Und das kann ich nur weitergeben.
Ja.
Kann man sich jederzeit entscheiden, dass das unser Alter ist. Abgesehen davon, dass ja auch da die Forschung für Menschen, die heute geboren sind, glaube ich, liegt das Alter dann schon bei 150 oder irgendwie sowas. Also das ist ganz enorm, was da alles möglich ist. Also
was dann auch neue Bilder mit sich zieht. Wie wollen wir denn überhaupt leben? Weil meine These ist immer, wir kollektiv wissen, wie wir die erste Hälfte unseres Lebens zu führen haben. Ob wir dem gehorchen, ist dahingestellt, aber zumindest sind da Bilder, sei es in eine Partnerschaft leben, sei es Kinder kriegen, sei es vielleicht sogar auch wenn das immer mehr weniger möglich wird, aber irgendein Haus oder Wohnung oder so nehmen. Aber dann irgendwie, wie sieht die zweite Hälfte, was ist da das Narrativ, was uns erzählt wird? Und da sind eigentlich wenige, die mit Chance und Lebendigkeit und weiteres aufstreben, nicht im Sinne von Erfolg, sondern einfach nur aufblühen vielleicht.
Also Gott sei Dank hatte vor mir ja noch keiner ausgerechnet, dass von 60 bis 90 genauso lang ist wie von 30 bis 60. Ja. Das war mein Glücksfall sozusagen. Damit kam ich in die Presse und da rollte dann so eine Kugel los. Und vorher war es, glaube ich, so, und das mag auch bei jedem so ein bisschen anders gewesen sein, nach 50 oder nach 60, da kommt noch so ein bisschen was, aber toll ist das nicht mehr. Und da muss ich ja mal bei mir zurückgucken. Mit 17 glaubte ich, mit 35 hört der Spaß im Leben auf. Dann würde ich vermutlich verheiratet sein, dann hätte ich einen Job. Daran würde sich nie mehr etwas ändern. Das wäre sowas von langweilig. So habe ich das gesehen. Dann wurde ich selber 35 und dachte, ach Mensch, so schlimm ist es ja gar nicht. Also dann habe ich das immer weiter geschoben und irgendwann fand ich dieses Weiterschieben so albern, nutzlos, kontraproduktiv, dass ich gesagt habe, was soll denn das? Bei deiner Mutter ist es nicht gekommen, bei deiner Oma ist es also auch nicht gekommen. Also wieso muss denn da was Schlimmes kommen? Und ich hatte gerade neulich einen gleichaltrigen Herrn zu Besuch und der dachte, ja, jetzt schließt sich ja so der Kreis. Ich sage, was meinst du damit? Wie verstehe ich? Ja. Und immer diese Handbewegung dabei, ich sage, nee, also bei mir geht das immer weiter bis 120. Nach oben. Wir haben eine unglaubliche Lebenserfahrung, die in Deutschland ja kaum eine Rolle spielt. Auch ein 30-Jähriger kann sich schon auf die Schulter klopfen und sagen, wow, was du alles schon vom Leben verstanden hast. Ich meine damit jetzt nicht den Führerschein oder sowas, sondern eben, wie anders wir mit Leben umgehen. Also im Vergleich, als er 20 war zum Beispiel. Also wie bin ich früher durch eine Stadt, darf ich sagen, gelatscht? Ich habe doch gar nichts begriffen. Und heute kann ich merken, ob eine Stadt schwingt oder über Märkte gehen, über, also was ich da rieche, was ich da wahrnehme, was ich von den Menschen an Energie spüre, wie die unterwegs sind, wie die drauf sind. Also ich sage mal, wenn man hier über einen Hamburger Jungfernstieg geht, dann denkt man, die haben die Last der Welt auf den Schultern. Und wenn man in diese sogenannten armen Länder kommt und da die Menschen auf der Straße sieht, da ist eine Fröhlichkeit und eine Offenheit und so etwas. Also da kommen wir ja schon mal ins Grübeln. Ne? Ja, und wir können selber ganz viel machen. Wie gehe ich mit der Angst um? Wie kriege ich Leichtigkeit in mein Leben und so? Ja, also.
Ja, und das, genau, wenn wir uns jetzt vorstellen, es hören uns zu Menschen, die womöglich so Ende 40, vielleicht Mitte 40 bis vielleicht 60 sind. Das klingt für mich sehr einfach, ja, wie du es beschreibst. Und trotzdem gehen wir, ich beziehe mich jetzt mal ein, doch mit sehr viel Last durchs Leben. Also es lässt sich manchmal gar nicht so leicht leben, weil wir, was weiß ich, finanzielle Sorgen haben, weil wir jetzt die Weltsorgen, die uns auch irgendwie berühren, mittragen oder verinnerlichen in einer Form und blicken dann gar nicht mehr im Glücklichen, was ja auch mit deinem Podcast ist, so glücklich auf unser eigenes Leben. Können wir da was shiften?
Auf jeden Fall. Also in meinen Augen sind wir sogar dazu verpflichtet. Also ich habe das nochmal deutlich mehr bei Corona lernen können. Ja. Natürlich hat man mich auch gefragt, Greta, wie kannst du jetzt so fröhliche Filme machen? Ne? Das ist doch alles so dramatisch draußen, dass ich sage, nee. Also noch mehr bin ich mir der Fragilität meines Lebens bewusst, wie schnell das vorbei sein kann. Und ich bin verpflichtet, jeden Tag dankbar zu sein. Und Dankbarkeit ist der größte Glücklichmacher. Wusste ich auch nicht. Also ich habe früher gehört, sei gefälligst dankbar, wenn ich Omas Essen nicht mochte. Aber kein Mensch hat mir gesagt, dass ich Dankbarkeit brauche, um es überhaupt wahrzunehmen. Was ist, wenn ich alles hier für selbstverständlich halte, macht mich das nicht glücklich. Also Dankbarkeit ist ein ganz, ganz großer Glücklichmacher. Und dann habe ich mich gefragt, ich weiß jetzt nicht, der kranke Mensch jetzt bei Corona, der da vielleicht an so einer Lungenmaschine oder was immer das da ist, liegt und hört mich rumjammern. Dann sagt er doch, okay, können wir tauschen? Können wir tauschen? Was jammerst du über dein Leben rum? Und ich, um da ein bisschen mehr Fröhlichkeit reinzubringen, ein Spruch von Mark Twain, den ich unglaublich treffend finde. Ich bin heute ein alter Mann und habe ganz viel Schlimmes in meinem Leben erlebt. Doch zum Glück ist das meiste nie passiert. Mm. Wir erleben das, was wir denken.
Ja.
Und da zu gucken, es gibt ja auch diese Sätze, wenn man mir beweisen kann, dass sich Sorgen machen, die Zukunft positiv verändert, dann fange ich damit an und so. Aber ich habe mich damals noch bewundert damit, dass ich meinen Katastrophenhorizont abgriff, so war ich damals drauf. Oh, bei den Kindern musst du hier aufpassen, da, da, da und so. Das fand ich hilfreich, sinnvoll, clever oder sowas alles. Aber was macht es? Gar nichts. Es bringt gar nichts. Wenn wir, also die Statistik sagt, wir machen uns zu 95% für Sachen verrückt, die nie eintreffen. Da kann ich aber ein Wörtchen mitreden. Das konnte ich auch sehr gut. Und wir haben uns gesellschaftlich angewöhnt, wenn wir sagen, oh, da ist etwas Schlimmes passiert und da hier auch und in einem anderen Land auch. Und wenn das jetzt hier in meine Stadt, in mein Dorf kommt, dann ist jetzt Habenduster. Und dann nehmen wir uns das mal als positiv. Da ist sowas Tolles passiert und da auch schon. Und boah, und in dem anderen Land auch. Und wenn das jetzt hier in meine Stadt kommt, dann gibt es Party ohne Ende. Da sagt doch jeder, Greta, wart's mal ab. Nur beim anderen können wir es fast schon als Tatsache weitererzählen.
Nur nicht bei uns selbst.
Ja, also da zu gucken, wie groß ist denn diese Wahrscheinlichkeit? Ich hatte mir mal ein ganz großes Schild geschrieben, weil ich konnte sowas noch gar nicht ausdrucken, so groß. Gedankendisziplin. Ich habe begriffen, ich muss da oben. Herrscher in meinem Kopf. Ich hatte ja mit 30 insofern eine sehr kritische Zeit, weil wir 3 Jahre lang uns für ein Baby entschieden hatten und es kam keins. Das heißt, ich musste mich fragen, denn ich fand das ganz, ganz schlimm, dass das so aussah, als würde das nichts mehr. Wer ist denn zuständig für dein Glück? Willst du jetzt dein Glück auf diese kleinen, zarten Kinderschultern legen? Das fand ich schon mal ein bisschen skurril. Und dann stellte ich fest, ich war unterwegs, wenn mein Chef netter und mein Partner liebevoller wäre, dann wäre ich glücklich. Aber das haben die gar nicht begriffen, dass ich in netterweise die Verantwortung da übertragen hatte. Und ich musste es also selber tun. Das war für mich erst ein schwieriger Schritt. Es lag auch in der Schublade wie Egoismus. Darf man das denn? Und so. Und dann kam noch mal so ein Punkt, dieser, ich konnte keine mehr die Schuld in die Schuhe schieben, wenn ich unglücklich war. Es war auch noch mal hart. Und als ich das alles geschluckt hatte, dass da keiner kommt, es kommt auch heute keiner vorbei, der mein Leben hier regelt, dann war das Freiheit pur. Wenn ich mir heute vorstellen müsste, ich muss ein Signal senden, oh, mein Glückstank ist leer, kann hier mal jemand vorbeikommen? Fände ich so schlimm. Und wir wissen eigentlich auch seit Corona, aber auch, sage ich mal, wenn ältere Menschen ihren Partner pflegen, da gibt es in der Gesellschaft eventuell so einen Spruch wie, du gehst heute Abend ins Kino, ich denke, dein Mann ist krank. Als würde uns das gar nicht zustehen. Wir müssen unser eigenes Leben völlig aufgeben für den anderen. So sind wir oftmals unterwegs. Und das führt zu Aggressionen, habe ich hier gelernt auf dem Welt-Alzheimer-Tag, wo ich auch mal sprechen durfte. Wie anders serviere ich das Frühstück, wenn ich vorher mit meiner Freundin im Kino war? Da kann Liebe fließen. Oder bleiben wir mal bei den jungen Familien, Corona, wie hieß das, Homeschooling und dann zu Hause arbeiten. Wie viel Liebe fließt denn da, wenn die Eltern so völlig fertig sind? Wenn die so am Ende ihres Nervenkostüms sind. Da ist nicht viel Verständnis, wie ist das denn passiert oder so, sondern da wird gleich vielleicht geschimpft, weil da etwas passiert ist, was nicht hätte sein sollen oder so. Also zu wissen, ich kann nur für andere da sein, wenn es mir selber gut geht, dann habe ich das Beispiel, das kennen aber auch viele, ist wie im Flugzeug, erst die Sauerstoffmaske selber aufsetzen, dann kann man für andere da sein. Ne? Die Verantwortung fürs eigene Leben übernehmen. Und das ist auch, wie gestalte ich mein Alter? Da sind ja auch ganz viele unterwegs. Ach, ich habe Kinder, die kümmern sich dann um mich. Diesen Generationsvertrag mal zu kündigen. Andersrum genauso, beide können berufstätig sein, möglichst auch noch ganztags mit kleinen Kindern. Unsere Eltern, die sind ja jetzt in Rente, die können sich ja um die Enkelkinder kümmern. Mhm. Also was kommt, ist ein Geschenk. Aber es zu verlangen, geht nicht in meinen Augen. Es geht nicht. Also entweder ist die Beziehung so toll und da fließt so viel. Aber das so vorauszusetzen, weder von den Alten noch von den Jungen, aber das entscheidet ja auch jeder für sich selber. Wobei ich es sehr, sehr schön finde, für Enkelkinder da zu sein, ganz ohne Frage. Aber es darf kein Muss sein, genau. Keine Verantwortung. Denn so ist meine Erfahrung, Kinder heute brauchen die großelterliche Betreuung, sagen wir mal, bis sie vielleicht 7 sind oder so. Dann haben die ihren Kalender voll. Da ist so viel. Und dann langweilen sich die Alten, ist ja für mich kein böses Wort mehr, sondern das ist ja ein Ritterschlag. Und dann noch wieder etwas zu finden, wo man sich reinschmeißt oder so. Ich sage ja immer, Alter ist ein Start-up-Unternehmen, wo man nochmal so mit ganzem Herzen und mit ganzer Leidenschaft sich reinschmeißen kann. Und unser Vorteil ist auch, wir können 5 verschiedene Sachen anfangen. Was weiß ich, ich wollte immer schon einen Frisiersalon aufmachen, sagt der eine. Der andere sagt, ich wollte immer schon eine Konditorei oder sowas aufmachen. War ich immer von klein an. Also aus der Nachbarschaft mit den Hunden und frag beim Friseur und bei der Tankstelle. Bei mir gibt es freitags immer Lasagne. Soll ich mal was vorbeibringen oder sowas alles irgendwo anfangen? Und wenn man dann aber feststellt, ist doch nicht meins, dann hört man damit wieder auf. Und in Hamburg würde man zu einem jungen Menschen dann ja irgendwann mal sagen, wann kommt der denn zu Potte? Ne? Also da möchte man, dass das da irgendwas Dauerhaftes ist. Aber beim alten Menschen, der muss ich später nicht sagen, hätte ich es doch mal probiert.
Ja, ja,
Genau so. Also ich mag auf dieses eine Stichwort wieder zurückkommen, des Egoismus.
Ja,
Denn genau, ich erkenne das. Ich erkenne das auch in mir, wo ich dann schon, und ich glaube, dass das aufgenommen ist von dem System, wie kannst du dich denn nur um dich kümmern und nicht um etwas, wo du eigentlich deine Verpflichtung beigepflichtet hast. Und was ist das mit diesem, warum haben wir so ein Bild von Egoismus, der uns gleich wieder runterzieht? Du darfst, vielleicht ist es nur mein Bild, muss ich dazu sagen, du darfst das nicht machen. Gerade, glaube ich, auch bei uns Frauen ist das so übertragen worden, dass wir immer wieder Caretaking für uns, unsere Umgebung, als wirklich für uns selbst. Self-care kommt immer am Ende.
Ja, aber das, glaube ich, ist ja nun auch allgemein gut, dass das nichts werden kann, ne? Oder? Hast du das Gefühl, dass es immer noch so... das ist ein bisschen kühn, aber ich könnte mir vorstellen, wie kam es in die Welt, war einfach eine Erpressung. Dem anderen ein schlechtes Gewissen machen, damit ich hier, damit es mir besser geht. Also,
Und kommt denn dann auch, ich könnte mir vorstellen, ob es dir auch begegnet, dass wie du eben dein Leben lebst und mit aller Neugier, mit aller Leidenschaft und aufgeweckt sein, dass andere dann sagen, nee, da kann irgendwas nicht stimmen. Also, oder auch dadurch einen Neid ausdrücken wollen. Na, die hat es ja gut, aber die macht ja nur ihr Ding sowieso.
Also einmal geht man bei mir davon aus, ich sehe gut aus und ich könnte ja gar nicht mitreden. Und das andere, ich sei reich. Das sind und gesund bin ich eben auch und deswegen also kann ich gar nicht vom Leben erzählen. Und in meinen Büchern ist schon auch klar zu erkennen, es gibt kein Leben ohne Leid. Gehört bei mir auch dazu. Mein Vater starb, als ich 19 war, innerhalb eines Tages an Herzinfarkt und er war mein Held. Da brach meine heile Welt zusammen. Und meine Ehe hat es nicht geschafft. Das war für mich auch sehr schwer. Ja, 3 Jahre zu glauben, ich kriege keine Kinder, war für mich schwer. Ist vielleicht nicht so nachvollziehbar. Und dann, das unterstreicht auch nochmal den Gedanken, unser Gehirn wird alles tun, damit wir Recht behalten. Als mein Mann und ich uns fragten, würden wir ein adoptiertes Kind genauso lieben wie unser eigenes, und wir das so aus vollem Herzen mit Ja beantwortet haben, war ich im nächsten Monat schwanger. Und da war mir klar, meine Güte, nochmal, hast du mit deinen Gedanken körperliche Abläufe verändert? Damals war das mit Placebo noch gar nicht so bekannt und das ist ja 46 Jahre her jetzt. Also heute weiß man da schon sehr, sehr viel mehr, was Gedankenkraft mit Krankheit, mit Medizin macht. Ich habe neulich noch mal sowas. Also ich wusste immer schon dieses Placebo, aber ich habe etwas anderes gehört. Ich spreche das hier mal aus in der Hoffnung, dass das auch bewiesene Tatsache ist. Ein Patient mit sehr viel Schmerzen bekommt per Infusion Morphium. 2 Tage lang. Der Arzt spricht auch darüber. Und am 3. Tag sagt der Arzt ihm so, ich habe das abgestellt. Und die Schmerzen kamen wieder. Und in Wirklichkeit hatte er das nicht abgestellt. Das heißt, für mich ist Morphium ein ganz starkes Mittel. Kam gegen unsere Gedanken nicht an. Er hatte geglaubt, er kriegt das nicht mehr. Und deswegen fühlte er wieder diese Schmerzen. Ist das nicht Wahnsinn? Also ich finde sowieso, Körper ist ein Wunderwerk, aber dass das so, ich will jetzt mal sagen, in die Irre laufen kann oder er sich so austricksen lässt von unseren Gedanken und so, finde ich schon heftig, finde ich schon sehr heftig. Aber damit kann man ja eigentlich auch versuchen, etwas Positives zu machen. Rüdiger Dahlke ist da sehr weit vorne. Ich weiß nicht, ob dir der auch... Ja.
Also nicht menschlich, aber natürlich.
Ja, aber genau. Und als Arzt und aber eben auch als jemand, der wie heißt das, ein Buch, Krankheit als Chance oder
Krankheit
als wie?
Chance.
Ja, ne? Mhm. Ja, ja, also wo er dann da sagt, aber wir kennen das ja auch durchaus. Also ich glaube, alle sind sich darüber im Klaren, bei einem Magengeschwür könnte es was mit Stress zu tun haben. Und dann eben nur dieses Geschwür zu behandeln und den Stress weiterlaufen zu lassen, ist dann vielleicht nicht der ideale Weg. Also bei einigen Sachen glaube ich, was weiß ich, glaube, das ist mir auf die Leber geschlagen oder was sagen Sie so? Oder Nieren oder irgendwie sowas, weiß ich gerade nicht so. Also bei manchen Sachen haben wir das schon im Sprachgebrauch, aber bei vielen Sachen eben noch nicht.
Ja, und vertun es nicht, also da, dass wir diese Zusammenhänge eigentlich schon immer in der Sprache mitgenommen haben.
Ja, ja.
Und gar nicht mehr so darauf uns beziehen. Also es geht für mich auch zurück, wir haben so viel an Wissen, also vielleicht nicht an Intellekt, aber an Wissen gehabt, die durch das Intellekt dann übernommen worden ist und wir gar nicht mehr darauf vertrauen können, was eigentlich unser Körper
uns
ausdrücken
sagt, ne?
möchte.
Ja. Also ich finde, alles ist so enorm spannend. Klar brauchen wir auch unsere Medizin, was weiß ich, beim gebrochenen Bein oder was weiß ich, wo auch immer und so, aber ich nehme das andere auch sehr gerne mit hinzu. Mhm. Mhm.
Ich gehe mal ganz pragmatisch so auf dieses Selbstbild im Alter.
Ja.
Und zwar vielleicht so Schönheit. Wie würdest du denn Schönheit im Alter definieren? Was du sagtest, du siehst gut aus, tut sie übrigens auch. so wie ich das.
Wenn ich verbittert wäre, wäre das nichts.
Ja.
Ist nur die Ausstrahlung. Es ist nur die Ausstrahlung. Und wieso ich so versöhnt mit meinen Falten lebe, das war eine Postkarte mit dem Gesicht einer alten Indianerin. Und das war voller Falten. Aber diese Frau strahlte so eine Güte aus. Das war kein strahlend offenes Lachen, sondern das war so was Feines dazwischen. Dieses so mit sich im Reinen zu sein und ein buntes Leben geführt zu haben und so. Und an dem Tag habe ich entschieden, ich mache mich nicht mehr für meine Falten verrückt. Denn das Gesicht bestand nur aus Falten. Das habe ich aber erst so im zweiten Ansatz gesehen. Ich dachte nur, meine Güte, wie schön ist diese Frau. Was hat die für eine Ausstrahlung?
Ja.
Also ich rufe jetzt nicht unbedingt Halleluja, wenn da irgendwo eine neue Falte auftaucht. Aber die gehören so zu mir dazu. Und ich tue mich auch ein bisschen schwer. Jetzt mache ich mich bestimmt unbeliebt hier. Aber mit den so sehr glatten Gesichtern. Also ich finde es schon schön, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, wo alle Regungen zu sehen sind und man sieht auch, was da schon im Leben erlebt wurde. Also für mich ist das schön, aber das hätte ich früher auch nicht gekonnt. Also ich kann mich ja noch sehr gut an peinliche, aus heutiger Sicht peinliche Bestrebungen erinnern. Mein Körper sollte aussehen wie der von Marilyn Monroe, also oben fraulich, ganz schmale Taille, die gar nicht mehr kennt. Oder Twiggy, Waschbrett war das Wort dazu. Konnte mein Körper komischerweise auch nicht. Dann kam die sportliche Frau, dann ich weiß gar nicht mehr, was da alles an Reihenfolge war. Und immer war ich unzufrieden. Ich war immer unzufrieden. Das heißt, ich habe noch nie so versöhnt mit meinem Körper, mit meinem Gesicht, mit meinen Falten, mit meinen grauen Haaren sowieso gelebt wie jetzt. Passt alles. Alles ist fein. Also nicht unter dem Motto Hauptsache gesund, sondern das ist mein Partner, mein Freund hier, mein Körper, der mir hier auf Erden das alles ermöglicht. Und klasse, dass er da ist.
Ja. Und glaubst du, dass das einfach der Verlauf des Lebens ist, dass wir möglicherweise immer irgendwie gegen uns kämpfen und dann später im Alter beginnen wir uns zu versöhnen mit dem, wer wir wirklich sind, und dadurch kommt dann auch körperlich gesehen auch eine Einigung endlich dann wieder.
Also ich will jetzt hier keinen Vorwurf erheben, aber es könnte auch sein, dass die Wirtschaft deutlich mehr verkauft, wenn wir unzufrieden sind mit diesem und jenem an uns. Also mir tun, also ich möchte wirklich jeden Einzelnen am liebsten an die Hand nehmen, diese jungen Mädchen, jungen Frauen, die immer noch diesen Idealen hinterherhechelt, wie ich das damals auch gemacht habe, und sich selber dafür verurteilen, dass das nicht geht. Und ja, Frieden mit sich selber finden, ne? Dieses so sein, wie man ist. Also was ich gelernt habe, ist dieses Annehmen, ja, das ist jetzt in meinem Leben passiert. Also mittlerweile setze ich mich wirklich dafür aufs Sofa, auch schon bei kleineren Sachen. Ich sage jetzt mal, Handwerker ist nicht gekommen oder hat da irgendwas, wie auch immer, irgendwas ist da schiefgelaufen. Ja, das ist ja so. Ich überspringe diese Phase, das kann doch jetzt wohl nicht wahr sein, das ist ja eine Unverschämtheit. Also dieses Ganze, das muss bei mir nicht mehr sein, sondern ja, das ist jetzt so in meinem Leben. Also auch wenn ich das gar nicht so gut finde. Also das habe ich, glaube ich, recht gut verinnerlicht, dass ich das, was passiert ist, nicht mehr in Frage stelle.
Und wäre das dein Rat, wenn man es so nennen könnte, für dieses, was du gerade sagst, so Frieden finden mit dem, also das einfach in Dialog gehen mit sich selbst? Und
ja, also dazu gehört ja, also ich habe wirklich Sorge, Julia, dass ich sofort immer hier irgendwelche anderen Wege gehe, also bitte wirklich greif da ein und sag, nee, komm, das jetzt nicht oder so. Das Wort verzeihen. Wie werde ich alte Verletzungen los? Und was kann ich bei neuen Verletzungen machen? Auch das konnte ich lernen. Aber dieses, da hatte jemand Lügengeschichten über mich erzählt. Also ich wurde gemobbt, ich war eigentlich freie, war aber eingekauft für ein größeres Projekt und war dann auch vor Ort. Also ich hatte da mein eigenes Büro. Und das war schon schlimm genug, dass da jemand Lügengeschichten über mich erzählt hatte, aber dass die andere Seite das geglaubt hatte, das hat mich fertig gemacht. Ich hätte liebend gerne diesen Job hingeschmissen, aber ich brauchte das Geld. Und da war jetzt die Frage, wie werde ich diesen Kloß im Bauch, diesen, was weiß ich, im Hals los? Ich kann nicht jeden Morgen da so in die Firma fahren, das geht einfach nicht. Und dann war ganz schnell klar, ich muss es ihm verzeihen. Und da müssen wir mal ein Wort korrigieren im Deutschen. Das heißt nicht klein beigeben und der hat es nicht so bös gemeint oder so, sondern der Mensch und die Tat selber bleiben so kriminell, wie sie waren, meinetwegen. Aber ich entziehe dem anderen die Macht, mich zu verletzen. Und das beginnt tatsächlich am Anfang wirklich erst nur im Kopf. Ich wusste auch nicht, was für fantasievolle Rachegedanken ich da in meinem Kopf produzieren würde. Und dann musste ich immer mir selber sagen, nein, ich verzeihe ihm. Nein, ich verzeihe ihm. Also was weiß ich, 30 Mal, 50 Mal am Tag. Bis das, also schätzungsweise nach 3 Monaten weg war. Also was weiß ich, bei mir im Herzen, im Bauchgefühl oder so angekommen war. Ich konnte danach wieder vertrauensvoll mit dem zusammenarbeiten und das... Er hielt mir dann eine Rede zum Abschied nach mehreren Jahren dann und ich habe da auch nochmal eine Gegenrede gehalten. Es hatte sowieso jeder mitgekriegt, das knallte von den Wänden wieder. Also das zu erleben, dass es machbar ist, zu verzeihen. Und ich durfte auch mal in Zürich beim einem Führungskräftekongress reden und dann kam auch hinterher jemand zu mir und sagte, ich habe nicht gewusst, dass ich so einen Kindheitsschmerz nochmal loswerden kann mit Verzeihen und dass das geht. Was anderes, das fällt mir ein, weil das da auch nochmal zur Sprache kam durch jemand anderen. Wie schwer war es für mich? Ich wusste das lange. Ich kannte den Satz immer hoch und rückwärts. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Aber ich habe den nicht akzeptiert. Ich hätte schon mal begreifen können bei meinen 2 Schwestern. Wir unterhielten uns über ihre Kindheit und dann fragten wir, wo bist du denn groß geworden? Das war doch anders. Und dann ging das da erst los und dann bin ich aber vom Acker gefahren nach dem Motto, also da hat jeder seine eigene Meinung, aber meine ist ja richtig. Meine ist ja richtig, ist ja klar. Und verstanden habe ich es durch eine simple Geschichte. Ich war mit meinem Mann in einem Konzert. Ich glaube, am nächsten Tag oder übernächsten Tag erzählt er Freunden davon. Und ich denke, wo war der denn? Und da musste ich begreifen, der hat es anders aufgenommen. Und Und das zu verstehen, auch in jeder Besprechung, das ist auch alles bewiesen und kann man sagen, kann man gut nachforschen, jeder speichert was anderes ab. Für jeden ist das andere wichtig oder unwichtig oder so etwas. Also und dann hörte bei uns der Streit auf, weil ich eben sagte, okay, ich respektiere, dass du das anders siehst. Bitte respektiere auch meine Version. Denn sonst fiel einem ja manchmal noch nach 3 Wochen das 48. Argument ein und man dachte so, wenn ich dem das jetzt sage, dann hat er doch endlich verstanden, dass er falsch liegt. Nein, es ist seine Sicht auf die Welt. Und das zu akzeptieren, also das sind alles so große Sachen und die machen frei nachher. Da ist so viel Freiheit und Schönheit drin und ja, mit Menschen, mit sich selber umzugehen und zu sagen, ja, das darf sein. Und ja, vielleicht auch ein bisschen Demut. Ich finde ja immer, Demut macht liebenswert. Früher habe ich gedacht, Demut passt nicht zu meinem Naturell. Demut ist, sich schicksalhaft irgendwo hinein begeben, was ich nicht ändern kann oder so. Und das Demut kann auch freiwillig kommen, nicht gezwungenermaßen, was ich nicht ändern kann, sondern ich kann auch freiwillig demütig sein. Der andere Fußballverein kann auch toll sein, wenn ich einen anderen bevorzuge oder sowas. Meine Güte, also ich glaube, Demut ist eine schöne Eigenschaft.
Ja, ich schaue dich so an mit großen Augen, einfach auch mit der, ja, ich kann es nicht anders ausdrücken, aber so mit den wahren Wahrheiten, ja. Auch wenn wir alle unsere eigene Wahrheit, aber ich meine einfach so, was du da mir gerade mitgibst, uns mitgibst, ja, da ist so viel Wahrheit da drin und es ist irgendwie so für mich jetzt gerade so enttäuschend zu sehen, wie Menschen ihr Leben auch im Alter leben, wo diese Demut, Verzeihen, Frieden finden, was ja, und das ist gerade der rote Faden für mich in unserem Gespräch, immer wieder mit der Überprüfung unserer Gedanken
einhergeht. Ja, darum läuft es immer. Darf ich die steile These aufstellen, wir dürfen uns nicht über den Frieden in der Welt, den Krieg in der Welt beschweren, solange wir nicht selber Frieden in uns haben und mit unserem engen Umfeld. Also ich weiß es nicht so genau. Ich glaube, bei Corona wurde es mir noch mal so bewusst. Ich musste da auch ein bisschen demütig sein. Ich hatte früher gesagt, wie kann Trump es schaffen, Amerika so zu spalten? Also das ist ja ein Ding der Unmöglichkeit. Dann kam Corona hierher und wir wurden gespalten. Wir haben durch die Familien hindurch Gegner und Impfgegner und Impfbefürworter gehabt oder was weiß ich nicht alles. Und da habe ich gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein. Wieso können wir nicht, also hinter allem steckte Angst in meinen Augen. Der eine hatte die Angst durch eine Impfung irgendwie, also bei mir im näheren Bekanntenkreis gab es eine Kollegin, die eine halbseitige Lähmung, glaube ich, davon hatte oder wie auch immer. Spielt auch gar keine Rolle, war das jetzt so, sondern wo kommen unsere Ängste her? Und das zu akzeptieren, und da habe ich mich so gefragt, wie kann das bitte schön entstehen? Also einmal habe ich gedacht, da haben plötzlich Menschen eine Macht über den anderen, den abzuwerten. Das hat die groß gemacht. Das hat ihnen das Gefühl gegeben, also ich bin jetzt hier ein Wächter und man muss das für die Allgemeinheit tun. Und das, wenn du das nicht machst, ist das ganz, ganz schlimm. Also man konnte sich als was Besseres fühlen oder so. Und das hat mich so erschüttert, wie wir miteinander umgegangen sind, dass ich gedacht habe, nee, so geht's nicht. So geht's nicht. Also dann erzähl mir nicht von dem Politiker, der das Schlimme gemacht hat und das Schlimme gemacht hat, wenn wir es selber hier nicht gebacken kriegen. Und also das fällt mir auch nicht immer nur leicht, einfach mal die Klappe zu halten, wenn es wenn es um Verurteilung geht oder Beurteilung und so etwas alles.
Und ich glaube da genau, dass wir erst recht da laut werden sollen. Ja. Denn genau wie du es beschrieben hast, also Verurteilung, Beurteilung, mag immer wieder das eine über das andere stellen und Recht haben und damit eine Wahrheit nur leben zu wollen. Mhm. Wir haben ja mehrere, wie du so schön sagtest, mehrere Wahrheiten.
Ja.
Und es ist genauso eine, ich glaube, eine Aufgabe, zumindest so würde ich es mir wünschen. Wir kommen heute ins Gespräch über das Alter, vielleicht auch dann das letzte Viertel, wann auch immer das sein mag, wenn man es eine Nummer festmachen möchte. Aber es wäre doch so schade, wenn wir eben nicht zu diesem inneren Frieden kommen, wenn wir nicht die Freude leben, sondern vielleicht uns dann von dieser Welt wieder nehmen, wo wir eben nicht im Frieden sind. Und das finde ich, für mich zumindest ist das die Aufgabe, das Leben wirklich zu leben. Und da bist du ein Beispiel für mich, wie du sagst, das Leben, das habe ich mir aufgeschrieben, also wie mit dem Leben umgehen.
Das ist ja aber auch das Thema der Wirtschaft geworden und das finde ich ja so cool. Ich bin ja ein großer Freund von Fachkräftemangel und Generation Z und was alles zusammenkommt, dass wir raus müssen aus unseren eingefahrenen Bahnen, bei aller Hochachtung, was dieses System ja geschafft hat, Deutschland nach dem Krieg groß zu machen und so etwas. Aber ja, jetzt kommt ja mehr dazu. Und Stephen Hawking, der Astrophysiker, hatte damals mal gesagt, das Überleben der Menschheit wird davon abhängig sein, wie empathiefähig wir sind. Und da habe ich damals gedacht, das ist ein schwieriger Job. Das könnte schwierig werden. Und heute versteht die Wirtschaft das als ihre Rettung. Wie gehen wir miteinander um? Arbeitsklima ist weltweit number one. Auch bei großen Konzernen. Und was ich daran noch so besonders zauberhaft finde, dass hinten durch die kalte Küche jetzt ein neues Thema reinkommt, nämlich, da sind wir uns alle einig, Empathie und Gefühle ist die Domäne der Frauen. Das heißt, Wirtschaft der Zukunft kommt ohne Frauen nicht aus. Da kommt nochmal ein ganz anderes Spiel rein, was ich also sehr, sehr wichtig finde. Also, aber dieses... Ich bin so begeistert. Ich meine, du bist da ja auch auf diesem Weg mit unterwegs. Dieses Hinterfragen, wie wollen wir leben? Wie wollen wir auch in der Wirtschaft leben? Und zwar, um den Profit zu steigern. Ich finde das nicht schlimm. Ich spreche das auch gerne, ohne zu zögern, aus. Wir können schwer verlangen, dass alle Mutter Teresa werden. Sondern dass man versteht, dass wenn Menschen anders miteinander umgehen, gerne in die Firma gehen, dass da ein ganz anderes Ergebnis rauskommt. Ja, die waren doch vorher auch nicht faul, höre ich dann und so. Ich sage ja, aber ich weiß selber, wenn ich im Flow bin, ich kann die doppelte Menge schaffen. Also wenn das alles flutscht, als wenn ich mich schwer tue und ja, ich muss noch Steuer machen, ja, ich muss noch dieses machen und so, ist ein ganz anderer Angang, als wenn ich da mitten reinspringe, mit Begeisterung das mache. Und ich glaube, das erkennt man jetzt gerade. Da gibt es viele tolle Vorbilder, ja. Also Simon Sinek, finde ich enorm, was er da bringt. Aber ich mag auch hier Bodo Jansen mit so knalligen Sprüchen. Es reicht nicht zu sagen, wie geht der? Glückliche Kühe geben die meiste Milch. Das reicht nicht. Sondern der Manager muss seinen Mitarbeiter mögen. Das habe ich mal in einer Rede zitiert. Und dann fing ein Großteil der Mitarbeiter an zu lachen. Und vorne saß ein Vorstand und Management. Die glaubten, sie seien schon ganz weit vorne. Also das hier, die Gallup-Studie sagt es ja ganz genauso. 97% aller Führungskräfte glauben, sie seien tolle Führungskräfte. Und über 80%, weiß nicht die Zahl, aller Menschen, die kündigen, sagen, sie kündigen wegen ihrer Chefs. Scheint doch wohl ein Kommunikationsproblem zu sein. Ne? Und dann sage ich immer, Leute, das lässt sich ganz schnell ändern. Ab sofort bestimmt die Höhe ihrer Bonuszahlung oder die Höhe ihres Gehaltes ihr Mitarbeiter. Und zwar danach, wie fühlt er sich wertgeschätzt, wie fühlt er sich hier gesehen, wie viel Freiraum hat er hier seinen Job zu machen oder was weiß ich hier, noch eine Statistik oder so, brauchen sie für ihre Sicherheit und erschweren ihm damit die Arbeit und so etwas alles. Also das lässt sich schnell machen. Und dann habe ich noch so eine andere Sache, die ist auf einem ganz anderen Zettel, aber mal kurz reingeschmissen. was diese Frauendifferenz betrifft in der Bezahlung. Ab sofort sind alle Gehälter öffentlich. Das ist ein 2-Minuten-Akt. Einen Tag mindestens dauert es, das Entschuldigungsschreiben zu machen für alle Mitarbeiter, mit wieso solche Schweinerei passiert ist. Und die Zusage, es innerhalb der nächsten 3 Jahre zu verändern. Da hätten wir doch enorm was gewonnen. Ja. Es gibt Länder, wo man noch viel mehr von den Menschen weiß als nur das Gehalt. Und ich bin damals hier bei einem amerikanischen Computerkonzern, hier übrigens gleich ein paar Häuser weiter, damals gewesen. Da stand bei mir am Namensschild draußen eine Zahl, ich meine, es wäre 52 gewesen. Damit konnte man nachgucken, wie mein Arbeitsplatz bewertet war und wie mein Verdienst da war. Es war überhaupt kein Geheimnis, wer was verdient. Und wenn man jetzt irgendwo da oben angekommen war, es war ein breiterer Spalt sozusagen, dann hieß es so, was wollen Sie an zusätzlichen Aufgaben, schwierigeren Aufgaben hinzunehmen, was können Sie abgeben und so weiter. Dann wurde der Arbeitsplatz besprochen. War sowas von normal. Und der Konzern, den gibt's immer noch.
Ja.
Also der ist nicht pleite gegangen, also weil er das gemacht hat. Ich weiß nicht, wieso das bei uns nicht machbar ist. Macht mich huschig. Also bis zu einem Drittel, ne? Ist Pay Gap, ne?
So ist es.
Ja, also ich war neulich bei einem, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber einem großen Versicherungskonzern, die haben schon Equal Pay. Die haben eine unglaublich starke Frauenseite bis hin in den Vorstand und in den Führungskräften entwickelt. Die haben es schon geschafft, aber ich weiß gar nicht, wie gering der Prozentsatz ist. Also man denkt immer, Deutschland ist so fortschrittlich, ne? Aber bei manchen Sachen, da kriege ich die Krise.
Genau, und möge diese Bewegung auch weiter besteigen. Also wir brauchen es auf jeden Fall.
Absolut.
Und ich glaube auch, dass wir auch zeigen können, dass diese, wie ich es nenne, die Mitte des Lebens auch solche Bilder zeigt, wie wir also Frauen vor allem in Positionen kommen, wo wir sichtbar werden und wo wir
absolut
bewegen können.
Absolut. Und ich verspreche mir da auch eine andere, menschenfreundlichere Form. Ich möchte den Männern da jetzt nicht zu nahe treten, zumal die jungen Männer alle ganz anders drauf sind. Also ich meine, das tut mir zwar auch immer leid, wenn es heißt, sie heißt alter weißer Mann oder so ähnlich. Mhm. Das ist auch schon so ein Stempel geworden, der sicherlich auch nicht da immer richtig ist. Aber sprechen wir mal von der Vielzahl, dann sind die jungen Männer heute schon ganz anders drauf und da gibt es ein viel größeres Miteinander und finde ich also sehr, sehr spannend.
Greta, ich bin gedanklich bei deinem Auto, wissend, dass wir nur so und so viel Zeit bei Easy Park gemacht haben. Und es gibt noch eine Abschlussfrage auf jeden Fall und dann noch mal eine weitere Frage. Und zwar einfach nur auf dein Leben geblickt. Du hast gesagt, 120 Jahre dürfen es auf jeden Fall werden. Zumindest ist das deine Intention. Wie verlebt sich das in deinen Vorstellungen? Was darf noch alles von dir in Bewegung gebracht werden? Oder wo trägst du noch bei, damit dein Leben sich noch mehr in Erfüllung geführt werden kann?
Also ich habe jetzt, ich versuche eine neue Welle loszutreten. Danke, dass du mir hier dafür sogar noch eine Trittleiter hinstellst. Und zwar, also vor meiner Welle, der Alterswelle, gab es gesunde Ernährung. Dann kam so Diversity und so dieses Thema. Und heute möchte ich unbedingt, dass junge Familien, die deutsche Wirtschaft die nächsten 30 Jahre auf den Schultern haben, dass man da guckt, wo kann man die überall unterstützen. Und ich hatte jetzt also hier eine große Wochenzeitung, die hier in Hamburg rauskommt, das auch jetzt schon mal vorgetragen, als ich sowieso da war. Und das betrifft Wohnungen. Also es gibt ja viele alte, also Eltern und auch Großeltern, die haben Häuser, die haben Grundstück, aber irgendwie kriegen sie das nicht gebacken mit den Jungen da zusammen oder wie oder was. Und dann war ich in diese Schiene gegangen, wie viel Zeit braucht ein Fertighausunternehmen, also ein Fertighaus. Und da ist es von Versorgungsleitung über ich sag mal, Betonplatte und bis die einziehen können, 6 bis 10 Wochen. Mehr brauchen die Alten gar nicht auszuziehen. Wow. Also das wird man doch noch schaffen. Da sehe ich auch schon gleich die Bundesregierung, die kann da auch unterstützend tätig werden. Ja. Weil das ja, und dann so Haus wie Torte, sage ich immer, also mal ganz was anderes da zu konzipieren. Also dieses Wohnkonzept neu denken. Aber meine Güte, ich habe ja nun wirklich keine Ahnung. Es sind nur so ein paar Bereiche, die ich da anreiße. Das andere, es wurde aber auch schon 24 vom Bundesarbeitsministerium da gefeiert, Flexpool, dass diese jungen Eltern da ganz flexibel ihre Arbeitszeit stellen können. Und wenn man dann noch mal einmal tiefer runtergeht und sagt, okay, wo entsteht denn das Problem? Dann sind das die schlaflosen Nächte von jungen Eltern, wo, glaube ich, schon mit der Krankenkasse jetzt auch, bin ich da schon im Gespräch, also Mütter machen dann Kind krank. Bei Vätern ist das schon schwierig. Die sagen dann lieber selber, sie ist krank. Und sowas alles, weil das also schon ein bisschen im Verruf steht. Also da kann man Gott sei Dank auch ganz viel machen. Und Babyschlafcoach gibt da wissenschaftlich fundierte Sachen. Also das sind jetzt mal so meine 3 Punkte, wo ich einfach mal geguckt habe, wo gibt's da? Und da ist, na, also da, dass so ein Aufruf da kommt, dass Firmen sich melden, wo kann man mal junge Familien jetzt unterstützen. Dieser Stress, der da draußen ist, wo die nicht mehr können, das macht doch keinen Sinn. Und das habe ich mir jetzt so als nächste Welle mal gedacht, aber ich weiß auch noch nicht, was ich da schaffe oder nicht schaffe. Aber
die Intention ist
ja, genau, ja, genau.
Geht es in die Richtung. Ja, ja, und auch so wichtig. Also ja. Wahnsinn. Ja, schön, dass du die Aufgabe dir nimmst. Ich werde es weiter verfolgen natürlich,
ja,
was da passiert. Und dann habe ich jetzt, blicke ich gerade auf mein Blatt Papier, denn zum aller, ja, was ist das? Also zum Abschluss,
ja.
Abschluss lässt immer der letzte Gast oder Gästin eine Frage hier, die ich dann meiner nächsten Gästin, in diesem Fall du,
ja,
dann stellen darf. Und genau, wir bewegen uns wieder zurück in diese Lebensmitte, / und danach. Was hilft dir, Lernen nicht nur als Pflicht, das ist ganz witzig, weil die Fragen dann doch immer passend sind. Wir hatten vor diesem Gespräch über Lernen gesprochen. Also was hilft dir, Lernen nicht nur als Pflicht, sondern als Spielraum für Fantasie, Freude und persönliches Glitzern zu erleben?
Oh, ich glaube, das ist meine irgendwie unglaublich ausgebreitete Neugier aufs Leben. Und zu wissen, dieser lapidare Satz, das Gras ist auf der anderen Seite immer etwas grüner. Wie werde ich mich fühlen, wenn ich das ausprobiere? Ich bin ja gar nicht so mutig. Mutig ist für mich Angst unter den Arm klemmen und etwas trotzdem tun, sondern ich bin so neugierig und ich bin so begeisterungsfähig und man stellt sich nochmal vor, ich probiere das und das gelingt und das, so das lässt mich springen, das und stehen bleiben, da werde ich mich ganz schnell alt fühlen, da bin ich sicher. Also ich mag ja diesen von mir mal ins All geschossenen Satz, Weiterbildung ist besser als Botox. Das hält das Gehirn wach und jung und das Herz genauso. Herz auf offen schalten. Was ist das für ein wichtiger Satz? Nicht nur in unserer Familie, sondern auch den anderen gegenüber. Also wenn es heißt, Junge und Alte können nicht zusammenarbeiten, sage ich, das stimmt nicht. Die können wunderbar zusammenarbeiten. Gucken wir uns mal die an, die Angst haben, dass aufgrund... Also die Alten, die Angst haben, dass wenn die Jungen jetzt auf ihren Arbeitsplatz gucken, dass man dann merkt, dass die doch nicht so gut sind. Dieses dämliche Imposter-Syndrom. Umgekehrt genauso. Oder, also junge Leute denken, naja, also wenn die Alten da jetzt, aha, also dann wird schon klar, dass ich eigentlich doch nicht so gut bin. Aber eben auch Menschen, die anders sind, die aus anderen Ländern kommen, aus anderen Kulturen oder wie auch immer anders sind, da könnte das auch passieren. Und deswegen, also lass uns gucken, wie kriegen wir die Ängstlichen gestärkt? Nicht, wie können Alte mit Junge zusammen, das geht alles ganz wunderbar, sondern wie kriegen wir in all den verschiedenen Altersgruppen die Ängstlichen gestärkt? Wie können wir ihnen Mut machen und dass das alles so sein darf, wie es ist? Also absolut. Da drin sehe ich die große Herausforderung.
Was dann zu eben die Qualität der Begegnung und
ja,
wie wir
alles.
Vorhin hattest, der Empathie, der entsprechenden
genau, alles. Sicherheit. Aber auch, wie lebe ich selber anders? Ob ich mit dieser Angst, oh Gott, ne? Ich habe ja immer so diesen Arm vorne wie in der Schule, keiner darf abschreiben, so, ne? Dieses so. Oder mit offenem Herzen und man geht auf die zu. Das kann ich doch selber bestimmen. Aber guck mal, du hast eine ganz harmlose Frage gestellt und dann kommt dann schon immer wieder gleich schon wieder so viel dabei raus.
Umso schöner.
Danke, genau, danke.
Die erste Frage. Aber jetzt kommt die Frage, die du wiederum stellen kannst, die ich dann zu der nächsten Gästin oder Gast dann nehme. Und gleichzeitig ist es auch immer zumindest so die Anregung an allen Zuhörenden, auch für dich natürlich eine Anregung, darüber nachzudenken.
Was brauchst du, damit du dich auf das Alter freuen kannst? Und wer könnte dir das geben?
Gute Frage. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Also es war ganz, ganz toll.
Auch ich danke dir so, so sehr. Ja. So schön, so schön, so schön. Ja. Ja. Wir können so viel machen.
Wir können so viel machen. Und genau, danke, dass du diese Lebendigkeit hier reinbringst und so zeigst gerne. Das Leben. Oder wie du so schön sagtest, ich bin zu jung fürs Alter.
Ja.
Da das auch hier lebendig vor mir zu
haben. Ja, und Altersbilder nochmal googeln und wissen, wir altern so, wie es dem Bild in unserem Kopf entspricht. Also da kann man was dran drehen. Sehr schön. Danke, danke, danke. Alles Liebe. Tschüss.
Tschüss. Was für ein lebendiges, mutiges und dabei so wohltuend klares Gespräch mit Greta Silver. Ein Gespräch, das nicht überzeugen wollte, sondern inspiriert hat, mich auf jeden Fall, und das durch gelebte Erfahrung. Was nehme ich mit? Was kannst du mitnehmen aus dieser Folge? Immer wieder drei Dinge. Das ist erstens: Alter ist kein Abschied von Lebendigkeit. Es ist eine Einladung, das Leben mit neuer Tiefe, Freiheit und Freude zu gestalten. Greta hat gesagt, Gott sei Dank hatte vor mir ja noch keiner ausgerechnet, dass von 60 bis 90 genauso lang ist wie 30 bis 60. Ein Satz oder ein Satz, der zum Umdenken einlädt und Mut macht, das Morgen neu zu denken. Zweitens, Selbstermächtigung kennt kein Ablaufdatum. Greta hat mit 66 ins Netz gestellt, sichtbar sich gemacht, nicht um zu glänzen, sondern um zu teilen. Und genau darin liegt ihre Kraft. Sie lebt vor, was passiert, wenn wir nicht warten, dass uns jemand erlaubt zu beginnen. Und drittens, neue Altersbilder beginnen im Kopf und im Herzen. Nicht die Gesellschaft muss sich zuerst ändern, sondern wir dürfen anfangen, anders zu sehen. Uns selbst, unser Alter, unsere Möglichkeiten. Denn wie Greta so treffend sagte, ich weiß, es wird was Schönes passieren. Ich weiß nur noch nicht was. Vielleicht hast du beim Zuhören gespürt, dass, ja, dass auch in dir etwas mitschwingt. Vielleicht eine neue Perspektive, ein kleiner Aufbruch, ein Gedanke, der bleiben will. Dann frag dich auf jeden Fall, was darf in deinem Leben wieder lebendig werden? Wo hast du dich selbst vielleicht zu früh aufs Abstellgleis gestellt? Und was wäre, wenn genau jetzt der Moment ist, nochmal neu loszugehen? Wenn dich diese Folge berührt hat oder du jemanden kennst, der genau diesen Impuls gerade braucht, dann teil sie, lass sie wirken. Und wenn du magst, freue ich mich über deine Gedanken, per Nachricht, Bewertung oder einfach stillen Mitfühlen. Danke, dass du hier bist und bis zum nächsten Mal bei The Midlife Podcast, Living in Full Expression.